Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Auf diese Ausgabe freue ich mich immer besonders. Ich meine, es ist das zweite Mal erst, aber trotzdem.
Unser Jahresrückblick.
Unsere Empfehlung für euch.
Genau, es geht erst 3 Stunden, weil Jahresrückblicke sind immer so lange.
Aber bei uns ohne Werbepausen. Leider.
Immerhin. Nee, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, das ein bisschen kürzer zu fassen.
Ja? Genau, wir wollen über jedes Buch kurz reden. Ja. Jeder hat 3 mitgebracht. Jeder hat das in seiner Tasche. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier an so einem Tisch. Wieder nicht bei unserem Stammladen, sondern...
Ja, weil der Montag sich auf hat.
Genau. Der so Winter ist hart in Dithmarschen.
Ja, so lass ist das hier. Das sagen. Ja, da wird dann halt auch mal zugemacht. Ne?
Genau. Und darunter leiden wir gerade ein bisschen.
Beziehungsweise es wird nur an einem Tag geöffnet oder so.
Ja. Und dann muss man schnell sein.
Ja, genau.
Und dann können wir manchmal auch nicht.
Genau. Draußen gibt es nur Bier vom Fass und drin dann ist aber alles anders. Das ist ganz einfach.
Ja, ja, ja. Kännchen gibt es nur draußen.
Ja, aber da, wo wir jetzt hier gerade sind, da ist das Ganze hier über alles easy.
Ja, hier ist super. Hier ist auch schön laut.
Ja.
Dann habt ihr auch mehr davon.
Ja. Und wir sitzen mit einem, sagen wir, das ist so ein Kamin.
Ja.
Und ist gemütlich.
Ja, es ist gemütlich.
Ja.
Und wir haben das so gemacht, jeder hat eine Tasche unter dem Tisch stehen, neben seinem Platz.
Ich komme mir vor, wie bei diesem Hitler-Attentat. So meine Tasche steht so unter dem Tisch.
Damit der andere nicht sieht, welche Bücher das sind.
Ja.
Weil wir euch teilhaben lassen wollen an der Überraschung und sagen, nein, das gibt's doch nicht.
Ja,
Platz 3, ich dachte, das ist 1.
Ja.
Wir wollten in jedem Fall in diesem Jahr noch diese Best-of machen.
Genau, und das wird auch schnell hochgeladen, weil Weihnachten rückt ja immer näher und die einen oder anderen, ich wette,
ja,
ihr habt noch nicht eure Weihnachtsgeschenke besorgt, weil ihr gehört zu den Last-Minute-Käufern wahrscheinlich.
Das habe ich auch. Genau. Und außerdem rückt der Lockdown näher. Deswegen ist hier ja auch nochmal schön voll, Leute.
Genau, genau. Das muss doch mal ausgenutzt werden. Auf jeden Fall haben wir jeder 3 megamäßige Weihnachtsgeschenke-Tipps für euch.
Ja.
Könnt ihr blind kaufen, blind verschenken, weil es cool.
Ja, absolut. Soll ich anfangen?
Ja, mach mal.
Du zögerst ein bisschen.
Nee, mach ruhig. Ja,
ich glaube, was ich schon mal sagen kann...
Du greifst das aber nicht blind in deine Tasche und ziehst irgendeins
raus.
Nein. Sondern
ich habe die vorher alle abgetastet,
ja,
weil ich jetzt nicht runtergucke, denkst du?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so ertasten könnte, dass ich dann weiß, ach ja, genau, das ist... Guck hier, das sind die Corona-Spaziergänge.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Weiß ich nicht, das sieht ganz so aus.
Hier gehen gerade so Leute mit so Lampen vorbei.
Ja, das ist echt unheimlich. Das sind so
die
dunkle...
Die kenne ich nur aus der Tagesschau.
Ja, das sind so Gestalten, die halten auch nichts hoch, die gehen hier einfach so lang.
Ja.
Das sind diese... Und das sind ganz schön viele. Hätte ich gar nicht gedacht.
Nee. Also komm.
Also ein Laternenumzug ist das jedenfalls nicht. Oh, kenne ich.
Das ist die Reaktion auf das Buch, was ich gerade am Tisch gelegt habe. Es ist in jedem Fall das teuerste Geschenk.
Ja, ein Freund von mir will es seinem Bruder schenken.
Es ist Renegades, Born in the USA von Barack Obama und Bruce Springsteen.
Hammer.
Und es hat mich begeistert. Ihr habt das gemerkt. Sven hat es mir auch oft vorgehalten, in welche Rage ich mich da geredet habe.
Ja.
Über dieses Buch.
Weil du der größte Bruce Springsteen-Fan aller Zeiten bist, den ich kenne auf jeden Fall.
Ja, den du kennst. Es gibt schlimmere. Und ich möchte dieses Buch empfehlen, weil es ein schönes Weihnachtsgeschenk ist.
Hast du den eigentlich auch damals in Amerika gesehen? Du bist doch ständig durch Amerika gefahren. Nee. Hast du ihn irgendwann mal live auf einer...
Nein.
Wäre das nochmal ein Traum?
In Deutschland jedes Mal.
Echt jetzt?
Ja.
Du bist doch auch... Bist du nicht sogar mal nach Italien gereist, um Bruce Springsteen zu sehen?
Das war Tom Waits.
Ach, das war Tom Waits.
Der Tom Waits in
Kann
Mailand
schon mal
gespielt.
Tom Waits, Bruce Springsteen.
Der hat Tom Waits in Mailand gespielt.
Ja, genau.
Und da bin ich extra hingefahren, ja. Und einmal war ich im Brecht-Theater, das ist jetzt gar nicht zum Buch, im Brecht-Theater in Berlin hat er auch gespielt. Und da hat irgendein Typ auf die Hauswand geschrieben vom Brecht-Theater in Berlin, ich biete 1.000 Euro für eine Tom Waits-Karte.
Ach krass.
Ja. Habe ich aber nicht gemacht. Wir sind auch schon mal 400 Euro für eine David Bowie-Karte geboten worden, weil der mal, 400 Mark damals noch, weil der auf der, in der großen Freiheit im Docks gespielt hat.
Boah,
mit seiner Band.
Das ist ja der Wahnsinn.
Habe ich aber nicht gemacht.
Ja.
Weil diese 400, du weißt ja hinterher nicht, wofür habe ich die 400 Mark ausgegeben.
Oh, dankeschön.
Das ist unser Aufnahmegerät. Wir machen hier einen Podcast.
Was für ein Podcast?
Ein Bücherpodcast.
Ein Bücherpodcast.
Okay. Was hast du denn zuletzt gelesen?
Ich habe in meinem Leben noch nicht ein Buch gelesen. Ich habe es nicht.
Du liest nur
Rotz. Ja, das glaube ich.
Ja, ich habe keine Zeit.
Ja, bei deinem Job, das glaube ich. Das glaube ich
nicht. Ich bin mit 15 in die Lehre und seitdem habe ich...
Schade. Ich dachte, jetzt gibt es so einen Mega-Tipp hier.
Ja, dachte ich auch. Können wir dich noch bekehren?
Mickey Mouse habe ich früher immer gelesen.
Ja, ich auch.
Also ich habe mich immer gelesen.
Ja. Und Batman habe ich. Ich war Batman.
Ja. Na, nicht so unbedingt, aber da hatte ich eher Angst vor. TKKG. Ich habe gehört, ne?
Ja.
Das ist auch wie Leben.
Ja, das
ist auch. Das würde ich auch durchgehen. Ja.
Oh, das. So, Bruce Springsteen, wir hatten versprochen, dass wir uns kurz halten. Wir müssen zurück zum Fall.
Hier passiert halt einfach mal so viel. Also, dieses Buch, ich habe der Podcast liegt ja gerade mal 2 Ausgaben zurück, also 4 Wochen. Es ist eigentlich ein Podcast, aufgenommen in 8 Folgen.
Obama, die beiden jetzt, der Ex-Präsident und der,
und der
große Mega-Rockstar. Genau.
Und Barack Obama hat Springsteen irgendwann angerufen und gefragt, ob er diesen Podcast mit ihm machen möchte, weil er ein Fan war. Bruce Springsteen hat ihn schon bei seinem Wahlkampf unterstützt, die kannten sich also. Und dann haben sie in diesen 8 Folgen über Amerika gesprochen. Und über sich selbst, über ihre Jugend, über die frühen Jahre. Beide kommen aus einem eher armen Elternhaus und Barack Obama auch auf Hawaii. Und
ja, aber
die beiden erzählen...
Genau, aber da würde mich mal interessieren, also die beiden erzählen viel über sich und sprechen über das Land, aber sind sie sich denn beide einig, in welche Richtung das Land jetzt wieder... Ja, wo muss God's Own Country hin?
Weißt du, ich habe das bei dem Podcast schon gesagt, das ist kein politisches Buch.
Ja.
Es ist die Geschichte dieser beiden Leute und die Ansichten, die sie über dieses Land haben. Und sie sprechen die Probleme an. Es geht sehr viel um Rassendiskriminierung, logischerweise, um Apartheid. Es sind Originalreden von Barack Obama drin, die er anlässlich des erschossenen Schwarzen in New York damals gehalten hat, wo Springsteen auch 41 Shots geschrieben hat. Der ist mit 41 Schüssen von einem Polizisten auf der Straße niedergestreckt worden. Unfassbar.
Ja, das kann man...
Das kann man sich nicht...
Nee.
Das kann man sich nicht vorstellen. Aber in Amerika passiert sowas. Und eigentlich ist so die... und Springsteen erzählt aus seiner Heimat Freehold in New Jersey, wo er aufgewachsen ist. Wie er in den Clubs damals gespielt hat. Was Freehold für ihn war, nämlich ein Zusammenhalt von den kleinen Arbeitern, die alle ihren Job verloren haben. Und es hat auch patriotische Züge, natürlich. Aber beide sind sich klar, dass das Amerika so, wie es ist, und die Idee, die es eigentlich mal war, Amerika zu gründen, nicht komplett aufgegangen ist.
Ja.
Und in vielerlei Hinsicht nicht. Und ich finde das so...
Da bleiben zu viele auf der Strecke.
Es bleiben zu viele auf der Strecke. Dieser gnadenlose Kapitalismus natürlich auch. Es hat aber auch ganz lustige Momente und unterhaltsame Momente, wie Springsteen zum Beispiel im Weißen Haus Konzerte gegeben hat. Oder wie alle möglichen Superstars da aufgetreten, Paul McCartney, Stevie Wonder. Die haben da alle gespielt im Weißen Haus. Es gab immer diese Konzerte. Und zwar durch alle Genres. Also
weil der Präsident hat gerufen und sie sind natürlich gekommen.
Sind sie gekommen, genau.
Kann man sich von Olaf Scholz gar nicht vorstellen, ne?
Dass der alte Rock'n'Roller. Und ich habe immer so das Gefühl, weil es ist ein Zwiegespräch, es gibt keinen Text, das ist alles Dialog, weil es halt dieser Podcast ist, der einfach abgebildet worden ist. Und das Schöne finde ich so ein bisschen an dem Buch, dass man so das Gefühl hat, das ist sehr, sehr ehrlich, was die beiden da erzählen.
Ja.
Du hast mir neulich eine WhatsApp geschrieben, dass hier der bei... wie heißt der
nochmal? Wie heißt er nochmal? Der Bücher in die Mülltonne wirft. Ist ja egal.
Ja. Also das Schöne ist, dass das Barack Obama und Springsteen nicht interessieren wird, dass hier jemand im Nachtprogramm irgendwelche Bücher in Mülltonnen schmeißt. Muss er auch wissen, ob er das tut.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist Druckfrisch heißt die Sendung. Jetzt fällt es wieder ein. Trotzdem ist das ja eine ganz gute Sendung. Und sie ist ziemlich gut gedreht. Und da wir beide ja beim Fernsehen arbeiten, können wir das, glaube ich, auch... ich gucke das auch ganz gerne. Aber ob man jetzt Bücher in eine Mülltonne schmeißen muss, muss man wissen. Es ist voll mit tollen Fotos aus der Familie von Barack Obama, aus der Familie von Bruce Springsteen. Es geht natürlich auch um deren Kinder, wie Barack Obama erzählt, dass er im Weißen Haus arbeitet und jetzt nur noch 30 Sekunden brauchte, um zu seiner Familie zu kommen, nämlich aus dem Arbeitszimmer die Treppe runter und mit denen gegessen hat. Und Bruce Springsteen erzählt, wie er seine Kinder großgezogen hat. Sagte auch irgendwann mal so, ich glaube, ihr habt gar nichts Sinnvolles von mir gelernt, dafür möchte ich mich mal entschuldigen. Es sind ganz viele tolle Dokumente da drin. Wenn man die Springsteen-Biografie gelesen hat, dann doppelt sich vieles. Also klar. Vieles kennt man natürlich.
Ja, ja, klar.
Aber trotzdem sind die Ansichten toll. Und wir haben letztes Mal auch noch darüber gesprochen, dass Obama schreibt eine lange Geschichte zur Einordnung. Es ging ja um George Washington, der zu einer Zeit ja Amerika regiert hat, als es noch Sklavenhandel gab.
Und er hatte selber ein oder zwei oder drei, ne?
Ja, genau.
Ja.
Genau. Und Obama sagt einfach, dass man die auch einordnen muss in ihre Zeit. Also der war jetzt kein schlechter Präsident, weil er das gemacht hat, ja, sondern das war halt die damalige Zeit. Und das finde ich für so jemanden, der mal Präsident des Landes war, total mutig. Das finde ich irgendwie gut, dass der das gesagt hat. Und die beiden diskutieren auch ab und zu mal, aber sie sind sich im Kern absolut einig. Die Idee von Amerika ist gut, aber vieles ist auch schiefgegangen.
Ja, ja. Nochmal ganz kurz, eins der größten Irrtümer über Bruce Springsteen, die sich hartnäckig halten und die du als Bruce Springsteen-Kenner sofort hier und jetzt aus der Welt schaffen kannst. Mhm. Welches ist das?
Das Born in the USA. Ich bin vorbereitet, mein Freund. Das Born in the USA. Ein Loblied auf Amerika ist das Gegenteil. Es ist ein Song gegen den Vietnamkrieg. Und Springsteen kannte in seiner Jugend, in seiner Kindheit, viele Menschen, die nach Vietnam gegangen sind und Krieg gezogen sind. Viele sind nicht zurückgekommen. Das erzählte auch, hat er oft schon erzählt bei Konzerten. Kommt auch in Songs immer wieder vor. Und Don't Kill the Yellow Man, das ist ein Antikriegssong von den USA.
Und das ist halt, das ist halt das Verrückte. Warum hat er denn so eine Partynummer daraus gemacht? Oder machen wir Fans da so eine Partynummer?
Findest du das eine Partynummer?
Ja, so Born in the USA. Ja. Und jetzt alle Born.
Ja, ja. Man muss schon einen Hang zu einer großen Geste haben. Ne? Um das gut zu finden, das verstehe ich. Ich finde das so partymäßig, ich finde es nicht. Ich finde es ein emotionaler Rocksong. Ist bei weitem nicht mein Lieblingssong.
Ja.
Also
ja.
Ist jetzt... Gibt's halt, ich finde jetzt auch nicht jeden Springsteen-Song toll, aber die meisten.
Ja. Ja.
Also, kostet glaube ich 49 Euro, ist also ein bisschen eine Anschaffung.
Ja, aber ist ein tolles Geschenk auf jeden Fall.
Tolles Geschenk, 42 Euro kostet es.
Ja.
Penguin Verlag hat das ausgebaut. Alleine schon wegen der Fotos lohnt sich dieses Buch. Es ist voll mit tollen Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos, sehr viel aus der Jugend, aus der Kindheit von heute. Auch wie die beiden das aufgenommen haben im Studio von Bruce Springsteen. Mein Platz 3 für dieses Jahr.
Hammer.
Renegades.
Renegades von Bruce Springsteen und Barack Obama.
Ja.
Okay, ich versuche jetzt mal, was heißt ich versuche? Ich hole jetzt mal meinen.
Super.
Meinen dritten Platz.
Wir haben hier Pommes in der Mitte stehen, die essen wir aber zu mal so, oder?
Ja.
Wollen wir eine Pause machen?
Nö, wir essen einfach weiter. Das ist sicher relativ lautlos. Sie lassen sich lautlos essen, wollte ich damit sagen.
Jetzt bin ich total gespannt.
Ja, vor allem,
ich habe ja einen Verdacht bei dir, was auf 1 ist. Ne?
Ja, sag doch mal.
Ich glaube, es ist dieses Buch über Ascona.
Ja, schau mal.
Du musst das gar nicht kommentieren.
Ja, okay.
Weil, wenn ich dann nochmal so alles Revue passieren lasse, unsere Podcasts sehen, hast du über kein anderes Buch so begeistert gesprochen wie über das.
Okay.
So ist das in meiner Erinnerung.
Ja. Nimm ruhig von der Trüffelsoße.
Lecker.
Ja. Der Mann, der nur französischen Rotwein trinkt, hat natürlich auch für seinen Pommes eine Trüffelsoße bestellt.
Aber klar. Natürlich nur französischer Trüffel, kein italienischer.
Das Verrückte ist ja eigentlich, dass ich immer gesagt habe, keine Krimis, keine Thriller. Ne? Und was bringt da? Was bringe ich jetzt mit und was ist auf Platz 3? Ein Krimi.
Ja.
Oder ein Thriller.
Da hast du, weiß ich noch, ich weiß sogar noch, wo wir saßen, dass du den Anfang vorgelesen und das ist dieses Telefonat, ne?
Bei ja, genau.
Dieser Notruf.
Also ich habe auf Platz 3 ist bei mir gelandet, habe ich übrigens auch schon verschenkt gerade erst.
Okay.
An eine Freundin von mir. Auf Platz 3 Christine Brandt, Bis er gesteht. Christine Brandt ist eine Schweizer Autorin und sie hat eigentlich ein Kammerspiel geschrieben, finde ich. Mhm. Es geht um ein Ehepaar, das irgendwann nachts aufwacht und seine beiden Kinder tot in der eigenen Wohnung wiederfindet. Das fängt an mit diesem Notruf bei der Polizei, wo der Vater halt am Apparat ist und eben halt sagt, was Sache ist, und dann kommt die Polizei und es wird halt genau so protokollartig quasi dargestellt, dieser Fall von der Christine Brandt.
Ja.
Also der erste Polizist oder der erste Beamte kommt an den Ort des Geschehens und relativ schnell steht fest, die beiden, also Mann und Frau, werden in Untersuchungshaft genommen, weil nur einer von den beiden kann es gewesen sein.
Wahnsinn.
Und
das hat mich letztes Mal schon fasziniert.
Ja, und das ist wirklich, sie entwickelt das wirklich sensationell. Das liest sich hochgradig spannend, weil man auch zum ersten Mal, jedenfalls habe ich das zum ersten Mal so gelesen, auch so mal in diese Untersuchungshaft geführt wird und einfach mal mitbekommt, was da abgeht. Mhm. Weil die beiden werden komplett voneinander getrennt. Man hört das immer so, ja, Mann und Frau werden da jetzt getrennt. Ich hatte hier mal einen sehr spektakulären Fall hier in Dithmarschen vor Gericht besucht. Der war wahnsinnig kompliziert, weil das auch so familienintern alles war. Und da war das genauso. Also Mann und Frau getrennt voneinander in Urhaft. Die Tochter spielte dann auch noch so eine gewisse Rolle dabei, weil da der Ex-Mann dieser Frau auf deren Hof umgebracht wurde. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Auf jeden Fall Christine Brandt, um jetzt wieder da hinzukommen, hat diesen Fall wirklich so protokollhaft so entwickelt. Also man ist bei Verhören dabei, in der Untersuchungshaft. Der Mann wird verhört immer und immer und immer wieder. Und dann entwickelt sich halt so diese Geschichte. Es beruht auf einer wahren Geschichte. Christine Brandt hat zu Hause noch, das hatte ich gelesen, diese Protokolle, diese Mitschrift gehabt, weil sie vor Gericht war und das halt alles miterlebt und begleitet hat journalistisch. Und das ist wirklich ein unglaublicher Fall. Und der wird hier in diesem Buch auf eine angenehme Länge auch, das ist nämlich gar nicht mal so lang, auf so etwas mehr als 200 Seiten dargelegt. Und das liest sich sensationell.
Ich habe letztes Mal schon gedacht, man muss eigentlich das wirklich unbedingt lesen, weil man schon bei deiner Erzählung eigentlich wissen möchte, wer hat das denn jetzt gemacht?
Ja, wer war das jetzt?
Ja, wer war das jetzt? Ja. Und die Art und Weise, also eine Geschichte, die wo relativ schnell klar ist, da hat jemand seine eigenen Kinder umgebracht.
Ja.
Was so außerhalb jeder Vorstellungskraft liegt.
Ich kann mir auch gut vorstellen, jemand, der Kinder hat und eigentlich Krimi-Fan ist,
ja,
kann das vielleicht gar nicht lesen.
Ich glaube, es würde mir so gehen.
Ja. So ein Satz ist so hängen geblieben, so ein Polizist sagte, hier von wegen so vorstädtische Idylle und so weiter, könnt ihr alles vergessen, das Verbrechen ist überall. Weil die beiden wohnen eigentlich offenbar in einer sehr guten Gegend, so ein Vorort von Zürich, glaube ich, wird hier so beschrieben, wo man das eigentlich nicht erwarten würde, dass da so etwas passiert. Aber es ist eine wahre Geschichte und das bleibt so im Hinterkopf, dass man immer so denkt, Wahnsinn.
Das hat wirklich stattgefunden.
Ja, Wahnsinn. Ein Krimi in dieser Art habe ich wirklich noch nie gelesen. Mhm. Und deshalb ist das völlig verdient bei mir auf Platz 3 in diesem Jahr.
Sehr schön. Ich finde, wir sollten das auch nicht mehr sagen. Wir lesen keine Krimis, weil das Quatsch ist.
Ja.
Wir stellen immer wieder einen Krimi vor, weil das Feld der Krimis so weit ist und du kannst mit einem Krimi als Autor absolut alles machen. Du kannst alles erzählen.
Ja, klar.
Und ich habe mal mit diesem Klaus-Peter Wolf mal gesprochen, der diese Ostfriesen-Krimis schreibt, weißt du?
Ja.
Der verkauft ja Millionen von Büchern. Das ist der mit Abstand erfolgreichste Autor in Deutschland. Und der hat gesagt, diese ganzen, wenn man mal 100 Jahre zurückgeht und man würde da den Mauerfall erklären, dann wäre das so ein Geschichtsbuch.
Ja.
Wenn man das heute erzählen würde, würde man das in Krimiform erzählen, weil das die Sprache oder die Buchsprache der heutigen Generation ist, auf der Beliebtheitsskala. Menschen lesen sehr gerne Krimis. Und ich finde auch, also ich möchte, ich habe früher auch gar keine Krimis gelesen, aber es gibt inzwischen so unglaublich gute Krimis, wo es auch immer noch eine zweite Ebene gibt, wo es nicht nur darum geht, Mord aufzuklären, sondern es wird einem eine Geschichte erzählt, die einen auch weiterbilden kann.
Ja, also wie gesagt, hier hat mir das echt gefallen, dass es so ein Kammerspiel war. Ein ganz eng begrenzter Raum.
Ja.
Du wirst nicht ständig von A nach B geführt, wo du dich am Ende irgendwann nochmal fragst, hä, wieso sind die da jetzt nochmal jetzt? Mhm. Blätterst wieder zurück? Habe ich irgendwie total vergessen? Wie sind sie nochmal auf den gekommen jetzt?
Und so CSI-Ermittlungen.
Ja, und dann irgendwann dann die dritte falsche Fährte und so weiter. Das kann auch ermüdend sein und nervig.
Ja.
Und hier, das geht einfach immer, immer weiter voran und du denkst immer nur so unfassbar.
Ja. Ist, glaube ich, ein richtig gutes Weihnachtsgeschenk.
Ja, auf jeden Fall. Sollte man verschenken, weil allein schon auch, weil das halt ein bisschen kürzer ist. Ne? Ich glaube, dass viele Menschen irgendwie sagen, ja, Buch muss gar nicht so dick sein. Und wenn das so Spannung auf etwas mehr als 200 Seiten ist, für mich genau richtig super.
Ja. Ja. Gut, Platz 2. Benedikt Wells, Heartland.
Aus dem Hause Diogenes.
Aus dem Hause Diogenes.
Die schaffen es immer wieder ganz vorne zu landen. Ja, das ist auch, also Heartland, das haben wahnsinnig viele Leute gelesen. Ja.
Zu Recht. Wer es noch nicht gelesen hat, der sollte das jetzt nachholen. Sich das zu Weihnachten kaufen, wenn er es nicht geschenkt kriegt. Es ist ein Buch, was mich von der ersten bis zur letzten Seite komplett begeistert hat. Ich bin ohnehin der Literatur von Benedikt Wells sehr angetan. Ich finde den ganz, ganz toll. Das ist ein ganz toller Autor.
Ich glaube, Musik der 80er spielt so eine große Rolle. Ne?
Genau, das Buch spielt in den 80er Jahren. Mhm. Die Hauptfigur ist Sam, der ist 15 Jahre alt.
Ja.
Will eigentlich in Urlaub fahren in den Sommermonaten, bleibt aber dann zu Hause und tritt einen Ferienjob an in einem Kino. Lernt dort drei Menschen kennen, mit denen er sich langsam anfreundet, die jeder eine eigene Geschichte haben. Und es ist eigentlich der Sommer des großen Glücks, weil er plötzlich Freunde hat, weil das so Ausbruch ist, so Aufbruch ist. Er erlebt wirklich diesen Rock'n'Roll-Lifestyle in Teilen und er ist das erste Mal so richtig glücklich in seinem Leben. Wäre da nicht ein Drama um seine Mutter, die Krebs hat und dahin siecht? Er hat einen Vater, der mit ihm eigentlich kaum kommuniziert.
Ja.
Die beiden haben gar kein Verhältnis zueinander. Da es von vornherein klar ist, dass die Mutter stirbt, kann ich es auch sagen, dass die Mutter während des Buchs stirbt. Im zweiten Drittel, würde ich mal sagen, in diesem Buch. Und er nähert sich dann seinem Vater an. Er spricht auch dann das erste Mal wirklich mit seinem Vater. Es geht aber im Wesentlichen um diese Freundschaft, um das Gefühl der 80er Jahre. Benedikt Wells selbst ist ja geboren, müsste hier stehen, 1984. Er hat also eigentlich die 80er ja gar nicht mitbekommen.
Stimmt.
Und hat das alles recherchiert.
Ja.
Ich weiß, dass er nach Amerika gefahren ist, da viel Zeit verbracht hat. Das ist ein spielt komplett in Amerika. Er ist durch das Land gefahren und hat das wirklich so eingesogen und auch dieses ganze Lebensgefühl der 80er Jahre.
Ja. Dass man glaubt, das er wäre dabei gewesen, als 16-Jähriger.
Total fasziniert.
Ja.
Also das Buch hat mich völlig begeistert. Es ist ein, was ich interessant finde, ne? soll ich es vielleicht mal sagen, ja. Benedikt Wells. Der wird ja von der Literaturszene auch so gefeiert.
Total, total.
Der gilt ja als
eine feste Größe.
Eine feste Größe.
Ja.
Wenn du es aber liest, es lässt sich total leicht lesen. Ich mag die Sprache, eine sehr schlichte Sprache, total gern an dem. Und ich wundere mich immer, dass das auch so diese sogenannten Feuilletonisten so gut finden.
Ja, da hat man immer den Eindruck, die hätten sie mal gerne kompliziert, ne?
Ja, oder irgendwie so
bedeutungsschwanger.
Ja, das ist total bedeutungsschwanger natürlich, aber es erklärt sich auch alles. Also man weiß das, es ist keine komplizierte Geschichte.
Ja.
Es ist aber eine wahnsinnig berührende Geschichte von diesem Jungen. Und man erinnert sich, wenn man das liest, selbst an diese Zeit als 50-Jähriger zurück. Die machen dann Mutproben. Also er hat dann Geburtstag, er ist natürlich verliebt in ein Mädel. Und die ist wiederum mit einem anderen zusammen. Also diese ganzen Dramen, die man selbst aus seiner Jugend kennt.
Ja.
Und die feiern zusammen Geburtstag und sie hat eigentlich drei Geschenke an ihn. Und in allen drei Geschenken, der Sam ist auch Musiker, spielt Gitarre, hat aber noch nie öffentlich gespielt. Und sie sagt ihm drei Dinge, die er tun muss an seinem Geburtstag. Und er lässt sich drauf ein und macht das.
Ja.
Und eins ist, er muss vor seinen Freunden Gitarre spielen.
Cool.
Oder er muss sich überwinden und eine Klippe runterspringen.
Ja.
Ins Meer. Und hat natürlich total Angst, steht an der Kante und sie gibt ihm Schubs. Schmeißt sie runter.
Ja.
Und das macht er, er zieht sie mit. Das sind all diese Sachen, die machst du halt als Jugendlicher. Die sind verrückt. Das sind genau die Sachen, die du deinen Eltern nicht erzählst, weil du dann gar nicht mehr raus darfst. Und dieses ganze, dieses Coming-of-Age-Roman, weil er wird natürlich allein durch den Tod seiner Mutter, wird er natürlich erwachsen. Erwachsener.
Ja.
Ja, schneller, als es ihm lieb ist. Und er liebt seine Mutter sehr. Und das sind natürlich wahnsinnig traurige Kapitel.
Was hast du denn als 15-Jähriger gemacht, was du deiner Mutter bis jetzt noch nie erzählt hast und was jetzt mal ans Licht kommen soll?
Als 15-Jähriger?
Ja, oder 16 oder so.
Und da war ich auf Sylt.
Ja. Ja.
Und wir haben
Kampen so, wahrscheinlich.
Ne? Nein. Hörnung. Wir haben das,
Du hast gerade Austern gegessen. Einfach,
und das sollte ich nicht. Nein. Wir waren immer in so einem Haus, wo mehrere Wohnungen drin waren. Eigentlich war es so ein Mehrfamilienhaus.
Ja.
Über 3 Etagen. Und ich habe in diesem Haus Leute kennengelernt, die so einen Tick älter waren als ich. Und ich hatte bis dahin noch nie Alkohol getrunken. Und mein Bruder und ich sind immer früh ins Bett gegangen. Und ich war so, wir sind müde und so. Meine Eltern, auch das ist aber schön, haben wir den Abend noch ein bisschen für uns. Sind wir hochgegangen, aber nur, um uns schnell mit den anderen Leuten zu treffen. Da sind wir vorne rausgegangen, haben im Eingang gesessen und haben gleich mein erstes Bier getrunken.
Habt ihr gecornert?
Man weiß nicht, und er war AC/DC-Fan. Da war dann noch so ein Mädel bei, die war ABBA-Fan. Und die mochten sich überhaupt nicht, aufgrund ihres Musikgeschmacks. Das war mein erster Rausch.
Hammer.
Ja. Und du? Jetzt musst du auch was erzählen, als du 15 warst.
Als ich 15 war, ich glaube, wenn ich das jetzt so erzähle, da denkt man außer mal, haben die nichts Besseres zu tun, sind die völlig bescheuert, aber ich weiß auch gar nicht, wie das aufgekommen ist. Weil ich hatte damals, als ich so 15, 16 war, hatte ich wirklich also ein mega... einen sensationellen, mega engen Freund. Mhm. Wir waren zusammen in einer Klasse und wir haben unfassbar viel zusammengehangen. Haben dann, ich weiß gar nicht, das kam glaube ich durch einen Freund auf jeden Fall kam dann noch ein Dritter ins Spiel und wir hatten nichts Besseres zu tun, als nachts um 2 uns zu treffen. Sind in unsere Schule gegangen.
Jetzt wird spannend.
Ja, sind in unsere Schule gegangen. Weil in dieser Schule gab es eine Mauer, da wurde irgendwie so eine Mauer mal gebaut von irgendeinem Kunstleistungskurs, glaube ich. Und wir haben, auf diesem ganzen Schulgelände standen so große Papierkörbe. Mhm. So diese, weißt du, diese Drahtpapierkörbe, diese so aus Drahtgitter irgendwie, so Metallkörbe. Mhm. Also relativ groß.
Und die brannten, als du gegangen bist.
Bitte?
Und die brannten dann.
Ja, ganz so schlimm nicht, aber wir haben wirklich, und davon gab es echt eine ganze Menge. Ne? Und dann sind wir also nachts um 2 über diesen Schulhof gelaufen und wir waren zu dritt und jeder hat irgendwie so einen Mülleimer angeschleppt zu dieser Mauer. Und dann haben wir diese Mülleimer oben auf diese Mauer so gestellt. Das heißt, wir mussten dann auch nachts auf diese Mauer raufklettern und dann haben wir uns so diese Mülleimer und dann haben wir die da so oben hingestellt. Und das war mitten in der Woche, also am nächsten Tag war dann wieder Schule und fanden das halt saumäßig lustig, diese Mülleimer da auf die Mauer zu stellen und irgendwie für Mysterium an dieser Schule zu sorgen, so nach dem Motto, welche Idioten haben denn diese Mülleimer auf dieser Mauer gestellt?
Aber das ist ja Kunst, was du gemacht hast.
Ja, also, und wir haben nicht einen Tropfen Alkohol dabei getrunken. Das wundert mich eigentlich. Mhm. Normalerweise hätte das ja erst dazu gepasst. Und danach erstmal ne, nochmal schön hier die Bierchen zischen oder so. Ja, das war so das... So völlig bescheuert eigentlich. So eine abstrakte Aktion.
Ja, was man eben so macht.
Ja, wir wollten halt ein Zeichen setzen.
Also, ja, ne, das verstehe ich.
Ne, eure scheiß Mauer ne, ist für den Müll oder so.
Ah,
ich weiß bis heute nicht eigentlich... Wir wollten einfach so ein bisschen Unruhe stiften.
Das will man ja auch.
Ja.
Man will ja gesehen werden.
Ja, genau. Man will, dass über einen gesprochen wird.
Genau, genau. Ja. Und eigentlich will dieser Sam nur um. Der will auch irgendwann mal wahrgenommen werden, aber er traut sich halt nicht.
Ja.
Er ist ein schüchterner Junge. Und sitzt dann nachts mit diesem Mädel auf dem Dach seines Hauses, also seines Elternhauses. Und dann gucken sie nach oben und erzählt er das alles von seiner Mutter und so. Die Dialoge sind ganz toll. Also, ja.
Tolles Buch.
Ja, ganz tolles Buch.
Ja. Benedict Wells Heartland haben wirklich wahnsinnig viele Leute auch gepostet und gelesen. Alle waren sie begeistert. Ne? Ich habe nicht eine...
Ich auch nicht.
Wahnsinn, ne? Wenn du als Autor, wenn du das schaffst. Ne?
Unglaublich.
Glaubst du, dass Diogenes auch so einen Tisch in so einem Buchladen gekauft hat, um da Benedict Wells auszulesen?
Darüber kommst du nicht hinweg. Ne?
Oder haben die das nicht nötig? Nee, darüber kommst du Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass das in den Buchläden abläuft.
Ich war vorhin wieder in einem sehr großen Hamburger Buchladen.
Ja.
Und da dachte ich, nee, ich guck selbst. Mhm. Legt ihr mal schön eure Bücher hin. Was wir damals erzählt haben, in dem Podcast, für die, die es nicht gehört haben, diese Tische, wenn man in einen Buchladen kommt, die sind gekauft, die Plätze darauf. Das heißt also, es sagt null über die Qualität aus. Da ist die Frage, wer entscheidet die Qualität? Aber wenn ich in einen Buchladen gehe, Inhaber geführt, dann möchte ich mir vielleicht Tipps von denen geben.
Ja, genau.
Dann erwarte ich von dem Buchhändler, er hat Bücher gelesen, die er mir jetzt bitte empfiehlt.
Ja.
Und in den großen Buchketten ist es halt nicht so. Da entscheiden die Verlage, welche Bücher gut sind, indem sie die da auslegen. Bei Bestseller ist was anderes, ne, weil da gibt es ja die Bestsellerlisten, da kommen sie auch rein, wenn es nicht gekauft ist, klar. Das war ja ein ziemlicher Bestseller, auch ziemlich schnell, weil der einen riesen Fankreis hat, Benedict Wells inzwischen. Aber ob die da einen Platz gekauft haben, weiß ich nicht. Aber also das führt natürlich auch dazu, dass nur die großen Verlage das machen.
Also bei Christine Brandt war es so, das erinnere ich noch ganz genau, ich bin durch einen Buchladen gelaufen und hab wirklich gezielt nach einem Buch gesucht, weil ich hatte diesen Druck, oh verdammt, wir zeigen den nächsten Jahr auf, ich muss ein tolles Buch präsentieren. Und
diesen Druck, den könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Das ist wirklich
Wahnsinn.
Fürchterlich. Und ich hatte wirklich ein Buch, ich hatte wirklich auch schöne Bücher in der Hand, habe da so Buchrücken gelesen. Und dann habe ich Christine Brandt gefunden, irgendwo, also die lag gar nicht so präsentativ irgendwo rum. Mhm. Und dachte so, wow, das musst du lesen. Also
gut, also das betrifft ja vor allem die großen Buchketten. Und man würde denken, eigentlich ist ja für die Kleinen viel interessanter, weil sie das Geld brauchen. Aber da ist das nicht so verbreitet. Das lohnt sich halt für die Verlage nicht. Und das führt natürlich dazu, dass Random House immer am meisten Bücher verkauft. Weil die Leute gehen im Buchladen, sehen ein Cover. Ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne, ein Cover anzugucken, da gibt es eine Studie drüber, ist unter einer Sekunde.
Was?
Die Entscheidung, ob du das Buch überhaupt in die Hand nimmst oder nicht.
Ja.
Ob du das Cover gut findest.
Ich muss mir das Cover nochmal angucken.
Von Heartland?
Von Heartland und von Christine Brandt. Na, bei Christine Brandt, da weht so eine Gardine durch so ein offenes Industrial-Design-Fenster. Ja. Und das hat mich irgendwie angesprochen. Oh, es ist so bescheuert irgendwie, ne?
Ja.
Aber es ist halt, wie es ist.
Ja, und bei Benedict Wells ist es halt der Name. Benedict Wells, ich hatte die anderen Bücher auch schon gelesen.
Ja.
War total begeistert und von diesem Halter.
So, jetzt greife ich wieder meinen Rucksack.
Bin gespannt. Jetzt kommt Platz 2.
Jetzt kommt Platz 2.
Auf deiner
und es ist ein Hammer.
Jachmann-Liste.
Es ist ein Hammer.
Es ist ein Hammer. Ach, siehst du? Und ich dachte, es ist eins. Bin gespannt. Das hat mich so fasziniert. Und ich habe neulich, also sag jetzt mal, was ist.
Ja, von Edgar Rai Ascona. Für mich also wirklich der Überraschung, also die komplette Vollüberraschung. Mhm. Ich weiß auch, ich hatte, das ist ja im Piper Verlag erschienen und Piper hatte dann, wir sind ja mittlerweile ne, mit den Verlagen und so weiter, voll im Kontakt.
Wir haben unsere Kontakte.
Ja, genau. Und da hatte der Verlag so rumgeschickt, ja, hier ne, die nächsten Veranstaltungen. Und dann bin ich das so durchgegangen also und habe dann dieses Cover gelesen, dachte, Ascona, die Stadt kennst du, da bist du mal dran vorbeigefahren. Was ist denn das jetzt? Und so bin ich halt auf dieses Buch gekommen. Und dann habe ich das gelesen. Also es geht um Erich Maria Remarque, der in Berlin gelebt hat, im Jahr 33. Also, und hat wirklich kurz vor der...
Nö, wir essen das noch auf. Ne?
Ja, wir essen das noch schnell auf. Aber ja. Oder Stubenburger.
Nein, nein. Die warten wohl, als ich das abrufe.
Ach so, ja, warte noch. Ticken noch. Und es geht um Erich Maria Remarque, also den Schriftsteller im Westen nichts Neues.
Ja.
Viele von euch mussten das wahrscheinlich in der Schule lesen.
Klar.
Hat sich auch gelohnt, finde ich. Also es war echt ein finsterer Hammer.
Ja, für einige Bücher ist man dankbar, dass man sie lesen wird. Ne?
Auf jeden Fall, das war ein Weltbestseller für Erich Maria Remarque, also Wahnsinn. Und also 1933, da hat er in Berlin noch gelebt und war auch so ein Frauentyp irgendwie. Frauen sind total auf ihn abgefahren. Und er war da auch eben halt wieder mit einer Frau zusammen in der Nacht und sie geht so ans Fenster, guckt so raus und sieht halt die Gestapo da rumlaufen und sagt sofort in der nächsten Sekunde zu ihm, du musst aus Berlin verschwinden, du musst weg. Du musst fliehen, am besten noch heute Nacht. Und das war eine eiskalte Nacht. Und er so, hä, wieso, warum? Ja, du bist in großer Gefahr, ich habe wahnsinnige Angst, dass dir was passiert, weil er mit seinem Antikriegsroman im Westen nichts Neues kam natürlich gar nicht gut an.
Mhm, glaube ich, ja.
Schon gar nicht bei Goebbels, das hatte ich irgendwann mal gelesen, auch die Premiere von im Westen nichts Neues, die Verfilmung, hat stören lassen. Und er sagte dann so, okay, ich packe jetzt meine Sachen und fahr los. Und er hatte so einen Oldtimer von seinem Verlag.
Ja.
Sein Verlag hat ihm so einen Oldtimer geschenkt, so als Prämie wahrscheinlich wohl, gehe ich mal von aus. Das war der ganz berühmte Verlag, wie heißt er? Ullstein.
Ullstein Verlag.
Ullstein. Den gab es damals ja schon. Also ganz traditioneller Verlag ist das, ja. Und den Wagen hat er gepackt und ist mit diesem Oldtimer, heute, das ist ein Oldtimer, da würdest du sagen, wow, was für ein Auto. Und ist tatsächlich in der Nacht- und Nebelaktion in einem Rutsch bis an den Lago Maggiore gefahren. Da hat er eine Villa gehabt, konnte er sich leisten, weil er absoluter Star-Autor war. Und hat noch sein Manuskript mitgenommen, was er überarbeiten wollte. War so ein Roman, Drei Kameraden hieß dieser Roman. Den wollte er dann da vollenden, beziehungsweise hat ihn komplett überarbeitet und ist dann eben halt nach Ascona gefahren, hat sich da in Sicherheit gebracht und da hat sich eine Welt aufgetan. Das hast du ja auch, als wir das
unfassbar
darüber gesprochen haben, da hast du ja auch gesagt, wie kann das sein?
Eine unfassbare Geschichte.
Ja. Ein paar hundert Kilometer weiter
tobt der Krieg.
Ne? Diverse Gegner des Dritten Reichs, beziehungsweise diejenigen Menschen, die das Dritte Reich zu seinen Gegnern gemacht hat, fürchteten um ihr Leben. Und der lebt da in seiner Villa, guckt auf den See und da passieren die unfassbarsten Sachen. Ne? So ein deutscher Industrieller hat sich da eine Insel gekauft und hat Marmor anschleppen lassen, hat sich da einen Palast bauen lassen. Und das gab es alles wirklich. Also du hast wirklich gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Ich finde das auch so faszinierend. Ja. Und als du das erzählt hast, ich wusste das überhaupt
nicht. Ich auch nicht.
Es war mir ein völliges Rätsel. Ich war mal in Ascona. Ich war mal am Lago Maggiore. Ich weiß gar nicht, das ist so lange her,
ja,
ob ich jetzt Ascona gesehen habe. Aber da stehen ja unglaubliche Häuser. Da stehen Villen. Das ist wahnsinnig schön da.
Ja.
Total. Der Lago ist natürlich auch, der Lago Maggiore ist ein schöner See.
Ja.
Und dass da quasi in der Gesellschaft gelebt hat, die fast den Krieg ausgeklammert hat, muss man ja mal sagen.
Ja, genau.
Das ist doch unglaublich.
Ja. Womit die sich da beschäftigt haben und du denkst so, auf der einen Seite beneidenswert, wer da hin konnte.
Ja.
Und das Merkwürdige war, und das ist auch nie wirklich mal geklärt worden, es würde mich echt mal interessieren, ob man das doch noch irgendwie rekonstruieren kann. Ganz, ganz viele Künstler oder Leute, die halt um ihr Leben fürchteten, die raus aus Deutschland mussten, sind da gelandet.
Ja.
Und da hat sich fast schon eine Künstlerkolonie zusammengefunden, von Schriftstellern, von Malern, Dramaturgen und was weiß ich, wer nicht noch alles.
Unglaublich.
Sind da irgendwie gelandet oder halt einfach nur Flüchtlinge auf der Durchreise. Erich Maria Remarque hat da auch einigen Leuten so geholfen, hat die bei sich untergebracht. Da war noch so ein Nazi-Industrieller, der da in so einem riesengroßen Hotel, der so ein großes Hotel hatte, der Erich Maria Remarque zu sich hat kommen lassen und meinte, bei mir ist so ein Jude untergekommen, hier, Sie sind doch so judenfreundlich, können Sie den nicht übernehmen?
Ach, ehrlich,
also unglaubliche Szenen, die sich da abgespielt haben. Und dann natürlich nachher, wusste ich auch nicht, ich glaube, man sollte zum Allgemeinwissen wahrscheinlich gehören, wenn man sich mit der Literatur befasst, Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich
Waren ein Paar.
Und das war eine unfassbar intensive Liebe, die aber beide nicht so richtig ausleben konnten, weil so das eigene Ego oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. So, er war so ein Typ, der konnte sich auch nur hat sich eigentlich nie so mit Haut und Haaren einer Frau so hingegeben, so ungefähr, sondern wollte immer auch so sein eigenes Ding durchziehen. Und sie war im Grunde genommen auch so, aber sie hat später irgendwie gesagt, Gott, was habe ich diesen Mann geliebt. Also es war wirklich die große Liebe und sie konnten nur so halb zueinander finden irgendwie so. Sie war ja auch in Amerika, er ist dann auch nach Amerika geflohen. Und das spielt sich alles in diesem Buch ab und das war für mich unfassbar zu lesen.
Ich habe neulich Deutschlandradio Kultur gehört und da gab es einen Beitrag über, ich glaube, Steffen Kopetzky, Mondschau, heißt das Buch, glaube ich. Ne?
Ja.
Der hat eine Lesung gemacht, der war gerade auf Lesetour und das ist ja ein Buch, was du hier auch mal vorgestellt hast. Und das nächste war, es gibt einen Film, der in Ascona spielt, genau zu dieser Zeit.
Ja.
Ich kann dir nicht genau sagen, worum es in diesem Kinofilm geht, der jetzt aber in die Kinos kommt. Aber da musste ich sofort wieder an diese Geschichte denken und dachte auch eigentlich, es ist ja schade, wir machen diesen Podcast, wir stellen uns gegenseitig Bücher vor. Ich würde es gerne lesen.
Ja.
Ich würde gerne die Zeit haben, das zu lesen.
Ja.
Aber wir haben immer nur 2 Wochen Zeit, um ein Buch zu lesen, sich Gedanken darüber zu machen. Es muss ja auch noch gut sein, weil wir nur Bücher empfehlen.
Ja.
Aber das wäre ein Buch, was das würde mich total interessieren, weil ich die Geschichte unfassbar toll finde.
Ja, es ist echt, echt faszinierend. Ja. Und meine absolute Empfehlung, wer Spaß daran hat, also wer Lust hat, sich auch mit Erich Maria Remarque zu befassen, das ist echt ein cooler Typ gewesen.
Ja. Ich weiß über den so viel wie andere auch, im Westen nichts Neues.
Ja.
Mehr weiß ich über den nicht. Ich finde aber, wenn du das erzählst, ist das gar nicht so entscheidend, wer das ist. Ich finde gar nicht, ach, das ist der Autor, der dieses Buch geschrieben hat. Mir reicht eigentlich die Information, der ist ein reicher Schriftsteller, ein reicher Künstler und so ist der dem Zweiten Weltkrieg entkommen.
Ja, richtig, ja.
Und die Geschichte ist doch dabei.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich, und vor allem, der ist diesem ganzen Wahnsinn entkommen und zwar auf einem ganz merkwürdigen Flecken Erde in der Schweiz am Lago Maggiore.
Ja.
Und ich ärgere mich bis heute, dass ich damals nicht auch in Ascona war, weil wir waren auch am Lago Maggiore, das weiß ich noch, und wir hatten das so links liegen lassen. Und das ist
Ich war, und jetzt erklärt sich das auch, ich war auf der italienischen Seite.
Ja.
Also der Lago Maggiore ist ja Italien und Schweiz.
Genau.
Und ich war auf der italienischen Seite. Ich bin aber durch die Schweiz gefahren, das weiß ich, habe mir das angeguckt. Ob es Ascona war, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass diese ganze Gegend ja voll mit diesen Villen ist, voll mit diesen prachtvollen Gebäuden. Und
genau.
Das atmet auch so eine Zeit irgendwie. Das ist ganz faszinierend.
Wir sind auch diese Landstraße gefahren und dann habe ich dann irgendwann gesehen, da geht es nach Ascona und dann dachte ich so, müsste man sich mal gucken. Eigentlich müssen wir uns das nochmal angucken.
Und jetzt reizt sich das jetzt nochmal hin?
Ja, ich würde auf jeden Fall.
Müssen wir eigentlich mal machen, ne? Zu diesen Drehorten, sei es schon. Zu diesen Schauplätzen von Lieblingsbüchern zu reisen.
Und ich glaube, vieles davon ist auch noch erhalten.
Ja.
Weil das ist so eine ganz schöne alte Stadt.
Es gab
Stadt.
Keinen Krieg dort.
Also ein ganz toll recherchiert von Edgar Rey. Wirklich jede kleine Geschichte da drin stimmt. Ich habe das alles per Google, alles, was ich finden konnte, ich habe das parallel nachgelesen, weil ich so fasziniert war, wie man sowas ausgraben kann. Also für mich der Überraschungsroman überhaupt. Und ich schwöre dir, dieses Buch lag auch nicht irgendwo auf so einem gekauften Tisch. wahrscheinlich hat Piba selber nicht damit gerechnet, dass das überhaupt jemand liest und davon so begeistert sein kann. Also ja, müsst ihr lesen, ganz, ganz toll.
Ja.
So.
Meine Eins, ne?
Wollen wir uns erstmal einen Burger kommen lassen? Oder wollen
wir? Lass mich. Ich habe keinen Burger bestellt.
Ach ja.
Ich habe letztes Mal einen veganen Burger hier gegessen. Das ist ein echt das ist hier wirklich lecker. Aber bei veganen Burger bin ich in Zukunft raus.
Ja.
Also hole ich jetzt meine Nummer 1 raus?
Ja. Okay. Kann kommen, der Burger. Und wir...
Und 2 Bier wollen wir noch.
Wir nehmen noch 2 Bier.
Ja. Gern. Gibt's das auch in der Tourtrüb eigentlich?
Ja, in der Tourtrüb haben wir das auch.
Nee, ich nehme es in der Tourtrüb dann.
Ja.
Ja, nehme ich auch mal. Ich nehme auch mal eine Tourtrüb.
Soll ich es jetzt rausholen? Ja. Tu jetzt mal die Nummer 1 raus.
Die Nummer 1.
Und ich möchte dazu vorweg...
Ich habe so gar keine Idee, was bei dir die Nummer 1 sein könnte.
Aber wenn du siehst, wirst du es gleich sagen. Man hat ja, also wenn man dieses Jahr so Revue passieren lässt, da gibt es so Bücher, die müssten bei mir eigentlich in die Top 3 sein. Zum Beispiel Sven Regner, Glitterschnitter.
Ach so, ja, genau.
Ja, aber ich mag einfach andere Bücher von Sven Regner lieber als Glitterschnitter, wobei ich das auch gut finde, aber ich habe das ja auch sehr empfohlen. Und,
Ich weiß. T.C. Boyle ist seine Nummer 1.
Du bist wirklich gut.
Nee, echt jetzt? Ja. Ja,
super. Ja. Super. Und hier ist nichts abgesprochen. Muss ich echt deutlich sagen. Sehr, sehr cool. Ja. Ich habe gedacht, bei dir ist Ascona auf 1. Ja. Ich habe jetzt einen anderen Verdacht, aber ja, T.C. Boyle spricht mit mir, hat mich komplett fasziniert in diesem Jahr.
Da ist ja auch viel Wahres dran. Ne? Ja. Also diese Schimpansenforschung, die da so angesprochen wird, das ist schon faszinierend.
Es ist total faszinierend. Ja. Also das Buch hat mich, weil es für mich auch so überraschend war. Ich wusste das nicht und auch das sind ein bisschen wahre Begebenheiten. In den 70er Jahren hat man diese Versuche mit Schimpansen gemacht.
Ja.
Und was eben gelungen ist an diesem Schimpansen, Sam heißt er, ist, er kann kommunizieren mit Menschen. Die können sich unterhalten. Und vielleicht ganz kurz die Geschichte. Die Hauptfigur ist eine junge Studentin, die eigentlich so, spielt auch in den 80er Jahren übrigens. Und sie hängt so ab zu Hause.
Ja.
So. Säuft viel und kifft wahrscheinlich auch und so. Und zappt durch die Programme und bleibt bei einer ziemlich beliebten TV-Show hängen. Und dort ist ein Affe zu Gast. Und das ist Sam. Und Sam kann Dinge, also kann kommunizieren und kann mit dem Moderator sprechen über Gebärdensprache.
Ja.
Und in diesem Buch ist halt immer alles, was Sam sagt. Es gibt auch ganze Kapitel von Sam allein geschrieben, verfasst, was so seine Gemütslage darstellt. Das ist immer ein bisschen vorgegriffen. Irgendwann wiederholt holt die eine Handlung die andere so ein bisschen ein.
Ja.
Und das ist auf der einen Seite, wurde so oft gesagt, dass das so lustig ist, das Buch. Das hat auch komische Momente, weil ein Affe, der ist 2 Jahre alt, das ist also eigentlich ja nicht mal ein Teenager. Da sind die ja niedlich und lustig.
Ja.
Aber was der erlebt, ist natürlich alles andere als niedlich und lustig. Und es geht um Machenschaften, es gibt einen Bösen, eine Art Captain Hook, der hat ein Forschungsprogramm, der hat mehrere Affen und verleiht quasi oder gibt diesen einen Affen Sam einem Uniprofessor, der an der Schule mit dem forscht und das den seinen Studenten näher bringt.
Ja.
Und eine von ihnen ist eben diese junge Studentin und Amy baut eine unglaubliche Beziehung zu diesem Sam,
ja,
zu diesem Affen. Sie kriegt mit.
Also sie hat vorher so ein bisschen so abgehangen, aber da hat sie jetzt so ihre, ja, Aufgaben,
genau,
so, und geht darin voll auf.
Richtig. Sie bewirbt sich bei dem Professor. Der Professor sucht jemanden, der sich um Sam kümmert. Bei ihm zu Hause. Sam wohnt bei ihm, das ist wahrscheinlich auch eine ziemlich große Villa.
Ja.
Und Sam wohnt da halt mit.
Ja.
Und der Uni-Professor kann sich halt nicht permanent um den Affen kümmern. Also sucht er jemanden. Und der Affe ist natürlich, der hat schon so wilde, also es ist ein Tier. Auch ein Affe ist ein wildes Tier.
Ja, ja, klar.
Und den ersten, der ist ja so brutal zu dieser ersten Person, die sich da vorstellt. Und dann kommt halt Amy. Und er ist ganz fantastisch zu Amy. Die beiden sind sofort ein Herz und eine Seele.
Ja, ja.
Dieser Böse, ich nenne ihn mal Captain Hook. Der hat natürlich einen anderen Namen. Ich nenne ihn Captain Hook, weil ein Affe ihm mal einen Finger abgebissen hat.
Ja.
Und er hat diesen Finger in einem Glas auf seinem Schreibtisch stehen, seinen eigenen Finger. In so Form
als und hat jetzt einen Haken stattdessen.
Also dieses Buch hat alles, so alle Rollen, die man braucht, um, ja, um eine spannende Abenteuergeschichte zu erzählen. Deswegen komme ich auch so auf Captain Hook.
Ja, ja.
Es kommt dazu, dass dieser Captain Hook seinen Affen irgendwann wiederhaben will. Und Amy natürlich alles dafür tut, dass der den nicht zurückbekommt. Aber dieser Professor, mit dem sie auch eine Liebesbeziehung eingeht, ist eigentlich eine ziemlich schwache Persönlichkeit und wehrt sich kaum dagegen. Und so kommt halt Sam irgendwann zurück, mhm, zu diesem Captain Hook und fristet da ein grauenhaftes Dasein. Hat vor allem keine Beschäftigung mehr. Und das ist ein Affe, der so gefördert worden ist die ganze Zeit, dass er ein Eigenleben hat, dass der beschäftigt werden muss, dass der Kleidung trägt, dass er in einem Bett schläft, dass der Wolldecken hat. Und da sitzt er einfach in so einem Käfig den ganzen Tag, darf einmal am Tag raus.
Ja, ja.
Und Amy bewirbt sich dann da und will da arbeiten. Und natürlich kommt es dann irgendwann zu einer Flucht,
ja,
zusammen mit Sam.
Ja.
Und sie landen auf einem Campingplatz. Sie leben dann zusammen in so einem Wohnmobil. So. Mehr würde ich jetzt nicht mehr möchte ich jetzt nicht erzählen. Mich hat das Buch, also ich bin, du sagst das ja auch mal, dass ich so ein T.C. Boyle-Fan bin. Das bin ich auch. Ich halte das für eins seiner besten Bücher,
ja,
die der je geschrieben hat. Und das Traurige und Faszinierende zugleich, vielleicht weil man auch ein bisschen offener dann durch die Welt läuft, wenn man sich mit so einem Thema so beschäftigt. Ich habe eine Dokumentation von Mischa Abdullahi gesehen.
Ah ja.
Die lief in der ARD, wo er sich mit Wildtierhandel beschäftigt hat.
Ja, ja.
Und Gorillas und vor allem Schimpansen halt der ganzen Welt, die werden sehr teuer verkauft. Und ich hatte das Glück, mit Mischa Abdullahi ein Interview machen zu können. Und da habe ich ihm auch dieses Buch unbedingt empfohlen. Das kannte er nicht. Er wollte es ja sofort kaufen. ich finde, dass diese Thematik mal, dass es eine wichtige Thematik ist. Weil dieser Wildtierhandel findet immer noch statt. Wir reden hier über das Artensterben. Und man kann sich auf eine Weise ganz, also man kann, wenn man das Ganze weiterdenkt und weiterspinnt, und das ist zwangsläufig so, wenn du dich in diesen Sam versetzt, in diese Person, in diesen Affen, dann denkst du weiter, was wäre, wenn man den jetzt weiter gefördert hätte. Und es heißt halt, irgendwann ist der so gefährlich, dass der dich tötet. So,
na ja, klar. Ja,
weil das, wie gesagt, ein wildes Tier ist.
Also auf deine Nummer 1.
Auf meine Nummer 1. T.C. Boyle, Sprich mit mir, im Hansa Verlag erschienen. Kostet 25 Euro. 25 Euro, die sich lohnen.
Ja, also eine faszinierende tierische Utopie.
Ja, 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 ja.
Okay. Das muss man wirklich, jetzt, das können wir nicht nebenbei essen jetzt. Das
kann man in keinem Fall nebenbei essen. Gut, machen wir eine Pause, ne?
Ja.
Für euch wieder nur eine Sekunde, für uns 20 Minuten.
Genau.
Interessant war eben in dieser Pause, die wir gemacht haben, ne?
Ja.
Dass wir weiter über Bücher geredet haben. Und ihr habt es gar nicht gehört. Also, meine Nummer 1, T.C. Boyle, Sprich mit mir. Ein absolut faszinierendes Buch. Traurig, lustig, lehrreich, ein Meisterwerk.
Eine tierische Utopie.
Ja. T.C. Boyle hat ja mal gesagt, dass er, der ist ja auch Dozent an der Uni für kreatives Schreiben. Und der hat mal gesagt, dass die Geschichten, die geschrieben werden, absolut nichts mit einem selbst zu tun haben dürfen. Nur dann sind sie gut.
Das finde ich ein super Ansatz.
Ja, finde ich gar nicht. Findest du das?
Ja, finde ich schon, weil ich habe das ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass
ja,
es gibt tolle Bücher von Autoren, die aber dann irgendwie doch so das selber spiegeln, na, womit sie sich sowieso befassen.
Ja, womit sie sich aber auskennen.
Ja, aber nimm zum Beispiel, ich meine, gut, das war jetzt bei mir Platz 3, auch völlig zu Recht, aber Christine Brand zum Beispiel.
Ja.
Das ist ja jetzt nichts, was sie sich ausgedacht hat, sondern diesen Fall gab es, der war auf dem Markt, wie es so schön heißt.
Ja. Unbearbeitet.
Genau. Sie hatte noch ihre Notizen von damals. Also ich will jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt keine Kunst, irgendwie daraus jetzt ein Buch zu machen. Natürlich ist das überragend, auch wenn du schon so eine Vorlage hast. Du musst ja trotzdem was Besonderes dann auch draus machen. Ja. Und das ist eben halt das, weswegen Christine Brandt jetzt Autorin ist und nicht ich. Ja? Nichtsdestotrotz ist das halt naheliegend. Sie nimmt sich diesen Fall, weil sie da halt selber als Gerichtsreporterin war, und macht da halt ein Buch draus.
Ja.
Oder
Oder
auch viele andere Bücher, wo ich immer denke, jetzt geht es wieder um so einen Schriftsteller. Also so ein Autor schreibt über einen Schriftsteller und der Schriftsteller hat eine Blockade und will jetzt irgendwie loswerden. Und dann wird eben halt das thematisiert, wovor er selber als Schriftsteller wahrscheinlich auch Angst hat, und macht das zum Thema seines Romans. Aber und das sind halt so Sachen, wo ich sage, das ist mir dann irgendwie echt, das würde bei mir niemals, ich würde es wahrscheinlich vielleicht sogar gerne lesen, aber ich würde dann niemals sagen, das ist jetzt für mich Top 3 gewesen.
Okay, ich will das umdrehen. Findest du nicht, dass ein Ferdinand von Schirach, dass seine Bücher Schuld und so
Verbrechen sensationell,
Schuld, so überragend sind,
ja,
weil er selber so viele Jahre im Gerichtssaal verbracht hat, nie einen Prozess verloren hat und genau weiß, was da passiert? Deswegen ist das so gut, glaube ich. Und weil er natürlich wirklich fantastisch
schreibt. Ja, überragend. Also überragend, vor allem, ich kenne keinen Autoren, der so kurze Sätze und so schlicht
Und der hat ja der Sprache auch nochmal so eine Wendung gegeben.
Ja.
Der Sprachenbücher machen ja viele nach. Das ist schon überragend. Ja. Ja. Ja.
Besonders diese eine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch heißt, es handelt ja von einem Überlebenden eines Massakers in so einem italienischen Dorf, wo die SS da einmarschierte, ja, und einfach da alle Männer wahllos erschossen hat. Und er war einer dieser Überlebenden und war dann halt vor Gericht, um irgendwie gegen den deutschen Staat, glaube ich, zu klagen oder so, ja, irgend so etwas in der Art. Ja. Und das ist echt, das ist, ja, wahnsinnig berührend. Aber jetzt gerade wieder habe ich so einen Fall gelesen, wo ich glaube, genau, einer der Überlebenden ist gerade gestorben.
Ja.
Und das war auch einer, der halt das damals als Kind mitgemacht hat. Und das hat ja auch Ferdinand von Schirach thematisiert.
Ja. Also weil er sich damit auskennt. Ja. Und deswegen, ich bin da anderer Meinung. Ich finde, beim Schriftsteller ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil das kann alles sein. Aber wenn jemand so sich auskennt mit einer Materie und darüber Bücher macht und sich damit das eben so gut erzählen kann, weil er eben jedes Detail kennt, jeden Hintergrund, da finde ich persönlich das faszinierend.
Ja, klar. Nein, das sind fast Ferdinand von Schirach, da müssen wir gar nicht drüber reden. Den müssen wir ja auch gar nicht groß vorstellen, weil das ist ein Selbstläufer.
Ja, ja.
Das ist ja auch einer, der kann ja veröffentlichen, was er will. Das ist einfach.
Ja.
Der braucht eigentlich gar keine Kritiken, weil das verkauft sich von selber.
Und der hat auch keinen Lektor. Der hat keine Lektoren. Nee, macht er selber.
Ehrlich?
Traut sich keiner ran. Was willst du da noch verbessern?
Ist das echt so?
Ja, ist wirklich so. Das hat er erzählt. Der war bei Matze Hilscher, in Matzes Hotel. Das war eine Folge, eine Podcast-Folge. Ich möchte diesen Podcast auch mal empfehlen. Der ist wirklich toll.
Ja.
3,5 Stunden, glaube ich, hat er darüber erzählt. Und da hat er unter anderem eben auch das erzählt. Und dass er sehr viel raucht. Aber wir sind abgekommen, weil ich möchte jetzt wissen.
Ja, meine Nummer 1.
Was ist deine Nummer 1?
Ja, Moment, ich greife im Tief in meine.
Ah, ich habe jetzt einen Verdacht.
Und du, ja, sag.
Ist der Name in diesem Podcast schon gefallen?
Ja.
Das ist natürlich Steffen Kopetzky und Mondschau.
Absolut.
Ja.
Da ist das Ding.
Habe ich mir gedacht.
Ich kann.
Und lass mich raten.
Ja.
Du findest das so sensationell, weil es kaum ein Buch gibt, was besser in diese Zeit passt als dieses Buch.
Ja, ich wollte gerade. Ja, das stimmt auch. Aber ich werde das gleich nochmal ein bisschen anders auch begründen. Also Steffen Kopetzky, Mondschau. Ich kann natürlich verstehen, dass viele Leute sagen werden, nee, werde ich nicht lesen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren Tag und Tag jetzt mit so einer Nummer hier konfrontiert. Da will ich nicht auch noch ein Buch drüber lesen.
Mit der Pandemie.
Ich habe es trotzdem wahnsinnig gerne gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ach ja, doch, genau. Ich hatte eine Rezension im Radio gehört. Ich glaube, im Deutschlandfunk sogar. Mhm. Wo darüber erzählt wurde. Und dann habe ich so gedacht, okay, das liest du jetzt mal. Das ist jetzt wieder so etwas, wo ich auch bei größten Respekt habe vor dieser Leistung eines Autors, weil der nämlich so eine Geschichte ausgepackt hat. Du hast ja das Gefühl, über Deutschland ist irgendwie, was willst du da noch erzählen? Und dann kommt Steffen Kopetzky um die Ecke und entwickelt diese Geschichte um ein Dorf irgendwo im Rheinland, wo die Pocken ausgebrochen sind. In den 60er Jahren.
Handlung.
Ja, das ist die Handlung. Und dir erzählt, wie die damals damit umgegangen sind.
Mhm.
Und du liest das so und denkst, das kann doch gar nicht wahr sein.
Wir haben nichts dazu gelernt.
Ja, genau. Das kann nicht sein, weil da geht es um dieselben Dinge, die wir jetzt auch alle durchmachen müssen. Pocken sind noch eine Nummer härter. Ne? Mhm. Also das ist wirklich, wirklich ganz furchtbar gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt geschichtlich korrekt bin, aber ich glaube, Impfverweigerer hat es da nicht gegeben.
Nein.
Weil das einfach echt eine zu harte Nummer war. Und was ich daran bewundere, ist einmal erstens, er packt so eine Story aus und geht da hinterher. Dieses Paar auf dem Cover.
Ein unheimlich schönes Cover.
Wunderschönes Cover. Hat es wirklich gegeben, das ist das echte Paar aus dieser Geschichte, um die es hier geht. Die sind da auf dem Cover. Es hat diesen Arzt gegeben, über den er schreibt. Diese ganzen Leute, das gab es alles. Es gab diese Karnevalsveranstaltung.
Ach,
das ist genau dasselbe Ding. Die haben da einfach Karneval gefeiert. Was hat hier vor ein paar Monaten stattgefunden?
Mhm, ja.
Mitten, ja, wo die Werte wirklich ultimativ hochgegangen sind. Karneval.
Ja. Und danach sind sie alle zum FC Köln gegangen.
Ja. Dann hast du sie alle ins Kölner Stadion.
Müngersdorfer Stadion.
Stadion war ausverkauft. Ja. Alle waren sie da.
Ja, super.
Im Herbst, wo alle gesagt haben, aber ist egal, ich will mich da jetzt gar nicht...
Nein, da kann man sich jetzt sehr reinsteigen.
Ja, genau. Lass uns Corona mal so raushalten. Ich finde das einfach unfassbar, wie Stefan Kubeski dieses Thema aufgreift. Ich finde es vor allem auch deshalb toll. Und jetzt kommen wir mal wieder zu diesen Parallelen, zu diesem eigenen, womit man sich sowieso beschäftigt. Stefan Kubeski ist kein Mediziner, ist kein, weiß ich nicht, ist noch nicht mal aus dem Rheinland und all diese Dinge, sondern der hat sich einfach damit befasst, der hat sich gesagt, ich erzähle die Geschichte um diesen Arzt, um diesen jungen Arzt, der mit so einem routinierten Virologen da reingeht in diesen Ort, um diese Pocken zu bekämpfen.
Aber das...
Und er erzählt die Geschichte eines jungen Paares, einer Firmenerbin, die sich halt in diesen jungen Arzt griechischen Ursprungs, also er hat griechische Eltern, das glaube ich ist ein, genau, er hat auch einen griechischen Namen und den gab es auch wirklich, ich glaube, der lebt auch heute noch und erzählt die Geschichte um diese Leute. Das hat er schreibt nicht über einen Autoren, der irgendwie ein Problem hat und so weiter, sondern er entwickelt einen Plot, mit dem er gar nichts zu tun hat. Er muss sich da reindenken.
Ja.
Und das finde ich einfach eine großartige Leistung. Und diese ganzen Dinge, die er da so thematisiert, plus diese, er hat noch diesen Nerv, eine Liebesgeschichte in diesem Plot dann noch auszuarbeiten.
Ja.
Und das macht einfach irre Laune.
Ja, alles klar. Verstehe ich alles. Aber dann muss ich von dem Autoren erwarten, dass er das Handwerk der Recherche versteht.
Ja.
Bei Stefan Kubeski, ne, also nachdem, wie du es gerade erzählt hast, scheint er das ja zu beherrschen. Aber das ist ja noch fast ein anderer Beruf. Das ist nämlich der Beruf des Journalisten.
Ja, das stimmt.
Um sich so reinzuarbeiten. Jetzt hat man oft bei anderen Handlungen die Möglichkeit, dahin zu reisen, sich das alles anzugucken. Das tun auch viele Autoren.
Und sich vielleicht sogar drei Viertel der Story schon mal erzählen zu lassen. Ne?
Genau.
Ja.
Genau. Wenn das funktioniert, ist das toll, wenn jemand so ein Feuer entwickelt. Ne? Weil das macht sich dann ja auch in den Sätzen und in der Sprache und in der Handlung so breit dann.
Ja.
Aber das ist schon noch was anderes, über etwas zu schreiben, wovon du überhaupt keine Ahnung hast.
Das stimmt.
Ne? Das ist auch also, mutig.
Genau, also er hat quasi so einen Schatz gehoben, so eine Geschichte.
Ja.
Und hat also tatsächlich auch jede Menge Zeitzeugen gefunden, mit denen auch gesprochen. Und somit wurde ihm ja eigentlich schon das Gerüst geliefert, wenn man so will. Ne?
Ja. Ja.
Und warum das auch noch ein Grund ist, warum ich sage, für mich auch die Nummer 1, das hat auch ein bisschen was mit dem Umfang zu tun. Also es sind jetzt hier so 360 Seiten. Das ist schon ein bisschen umfangreicher. Aber diese Geschichte halt mit all diesen ganzen Facetten, die er da so aufarbeitet, das so rüberzubringen, das fand ich schon großartig. Er hatte ja Propaganda auch geschrieben, das ist ja ein wahnsinniger Klopper, das sind ja auch über 1000 Seiten. Hat auch eine Geschichte ausgegraben, die kaum ein Mensch kennt. Will ich jetzt auch gar nicht wiederholen, bin ich auch zu wenig drin. Ich habe es nur so vom Nebenbeilesen so gehört, soll auch ein sensationelles Buch sein, aber da hast du es natürlich wieder mit 1000 Seiten zu tun und du bist wieder so im Zweiten Weltkrieg.
Und das sind 2 Wochen.
Ja, genau, und das sind 2 Wochen. Können wir ja gar nicht leisten.
Nee, das können wir nicht leisten.
Und von daher, nein, also ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das war übrigens eine ganz knappe Entscheidung für mich, Ascona oder Monschau jetzt.
Das war bei mir auch. Würde ich auch einmal sagen, Benedikt Wales, ÖTC Boy, ist im Grunde gleich auf, aber gleich auf gilt bei uns harten Jungs halt nicht.
Ja, ne? Sondern wir fällen hier glasklare Entscheidungen.
Ganz klar. 3, 2, 1.
Genau. Und auf 1 ist eben halt Stefan Kubeski mit Monschau einfach... Auch.
Also das hat man ja auch in allen Buchläden gesehen.
Ja.
Das war, aber man hat das immer gesehen, das Buch, und man bleibt dran hängen, weil das auch wahnsinnig schön gemacht ist.
Ja. Das ist ein sehr schönes Cover, genau. Das ist so ein, ne, das nimmt man, glaube ich, echt in die Hand.
Ja.
Und ich glaube, viele Leute, wenn die das so hinten durchgelesen haben und dann so, oh, geht um eine Pandemie, nee.
Ja.
Aber ich kann nur sagen, selbst wer von der Pandemie genervt ist, ey, lest das. Das ist wirklich klasse gemacht.
Ja.
Echt super.
Wie Camus, die Pest.
Ja, genau.
Kann ich auch nur empfehlen.
Ja,
genau. Hat mich auch komplett fasziniert.
Ja. Na, weil, und du denkst so, ey, Monschau, noch nie von gehört und da fand das statt.
Ja.
Nur weil einer, der in der Fabrik da gearbeitet hat, in Indien war irgendwie und da zu tun hatte. und das mitgebracht haben. Und die Pocken, das ist echt, das ist richtig, das ist eine fiese Nummer.
Das ist noch anders als Corona.
Ja, da ist hier jemand gestorben, weil der am Fenster stand, weil unten im Krankenhaus jemand eingeliefert wurde. Und das zog halt hoch. Ne?
So ansteckend.
Und das hat gereicht, genau, damit dieser Mensch am Fenster daran gestorben ist. Das ist echt bitter.
Man ist ja noch in unserer Generation gegen Pocken geimpft worden.
Ja, ja.
Ich
ja.
bin geimpft.
Da wurde auch gar nicht diskutiert.
So eine Stelle, nein.
Überhaupt auch wir als Kinder, gegen was sind wir alles geimpft worden? Das wurde auch gar nicht diskutiert.
Nein.
Da bist du als Kind hin,
Schluckimpfung,
dieser Zuckerwürfel mit diesen Tropfen da drin. Da, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwelche Eltern gesagt haben, nee, mein Kind wird aber nicht geimpft. Also das war ganz, da gab es gar keine Diskussion.
Ja. Und so haben wir es besiegt.
Ja, genau. Na, ihr Spaziergänger.
Ja, Spaziergänger. Geht mal woanders echt, spazieren, bitte.
Ja.
Das war's, ne? Oder?
Das
willst
war's.
Du was sagen?
Nee. Mir fällt dazu nichts mehr ein.
Ja, das waren unsere Top 3.
Ja. Kannst du blind kaufen.
Last Minute Weihnachtsgeschenke?
Ja. Oh Gott. Und der ist super, der Kuchen.
Ja, ich möchte keinen Kuchen.
Ich auch nicht.
Kleines?
Nein. Auf gar keinen Fall.
Kein kleinen und keinen großen Kuchen.
Nein.
Nee.
Nein.
Okay. Nein.
Ja, also, das waren unsere Top 3 für das Jahr 2021.
Genau, ach nee, was ich nochmal sagen wollte, da denke ich auch schon die ganzen Tage drauf rum.
Und ich habe das so gut.
Ja, okay. Ja, okay.
Bitte erzähl.
Ich war fast davor zu sagen, eigentlich müssten wir einen Sonderpreis ausgeben für so ein ganz bestimmtes Buch von der Katharina Volkmar, Der Termin. Da hatte ich ja,
ja.
Aber ich glaube, ich würde das nur jetzt deswegen tun, der Form halber. Also weil das ein Roman in einer ganz anderen Form wieder ist, geht eine Frau zum Arzt und kotzt sich aus, so ungefähr, wenn man das mal in einem Satz zusammenfassen will. Aber das war für mich so ein, wo ich auch sage, hey, super mutig, ein Buch so zu schreiben und die Frau da Dinge sagen zu lassen, die sie halt da so sagt. Wenn andere Leute das posten würden, was diese Frau da sagt, dann wäre mindestens mal ein Shitstorm und danach eine anständige Entschuldigung fällig oder Job wäre verloren.
Mhm.
Aber machen wir nicht. Wir bleiben bei unseren Top 3 ohne Sonderpreis.
Haben wir die Geschichte erzählt, als du dieses Buch vorgestellt hast? Müsst ihr mal reinhören, der Podcast.
Ja.
Könnt ihr ja alle noch hören. Neben uns am Nachbartisch saß ein Ehepaar in fortgeschrittenem Alter.
Ja.
Und die konnten uns gut hören. Es war sehr still an dem Tag. Ganz anders als hier. Und an dem Nebentisch hörten sie zu. Und der Mann hörte zu. Und dir war es auch schon unangenehm.
Ja, weil ich
noch
so
weitere Passagen vorgelesen. Du hast mir einfach die perversesten Szenen daraus vorgelesen. Und du sprachst dann aber trotzdem so laut weiter. Und dieses Paar am Nachbartisch hat überhaupt nicht miteinander gesprochen. Und als wir fertig waren, kommt der Mann zu mir, kann ich nochmal den Titel des Buches wissen?
Das ist uns wirklich noch nie passiert.
Das ist noch nie passiert. Nee. Das wollte er unbedingt wissen.
Also, und wo wir auch mal wieder bei unserem alten Thema sind, Leute, schreibt uns doch ruhig mal.
Ja. Wir kriegen ja mehr Mails inzwischen.
Ja.
Es baut sich ja so langsam auf. Aber wir saugen das auf. Wir freuen uns darüber.
Ja.
Und das kann auch einfach nur ein Satz sein. Eine Bemerkung. Jetzt hat jemand über Daniela Krien geschrieben, die ich ja letztes Mal vorgestellt habe, unbedingt empfehlenswert. Also das nochmal bestätigt.
Ja. Ja, also das wär
echt
mal toll.
Lass
uns mal einen Kommentar da.
Ja.
Ne? Genau. Das wäre wirklich mal. Das wäre klasse.
Ja. Ja, interessieren euch die Bücher.
Riesig freuen, genau. Oder sollten wir mal was. Was sollten wir mal vorstellen? Oder
danke fürs Zuhören.
Ja, schön, und dass ihr wieder dabei seid. Genau, macht es gut, entspannt euch.
Guten Rutsch. Und viele gute Bücher.
Und viel Spaß beim Lesen.
Tschüss.
Tschüss.